zu wissen, dass ganze Landstriche, ganze Dörfer von rechtsextremen Schlägertruppen, also quasi beherrscht wurden. Ich habe die vergangenen Jahre viel darüber nachgedacht, warum ich geglaubt habe, dass das nicht mehr wiederkommt. Wie einfach es ist, Menschen davon zu überzeugen, gegen ihre Interessen zu wählen, wenn man ihnen bestimmte Feindbilder gibt.
Du bist kein Fan des Satzes, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.
Von wem kommt der Satz?
Ich schreibe ihn immer der FDP zu, ich weiß gar nicht, ob es stimmt.
ja, ist natürlich völliger...
Herzlich willkommen zu Damit die Guten gewinnen, dem Interview-Podcast von ASK. Ich bin Thomas Mühlnickel und spreche hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas Gutes für unsere Gesellschaft tun. Mein heutiger Gast ist Daniel Schreiber, einer der prägenden Stimmen des literarischen Essays in Deutschland. Seine Bücher Nüchtern, Zuhause, Allein und Die Zeit der Verluste standen monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste und haben eine neue Form des persönlichen Essays im deutschsprachigen Raum begründet. Daniel wurde 1977 in Mecklenburg-Vorpommern geboren, hat 6 Jahre in New York gelebt und lebt heute in Berlin. In seinem neuesten Buch Liebe, ein Aufruf, stellt er eine radikale Frage. Wie können wir in einer Zeit des Hasses und der Ohnmacht die Liebe als politische Kraft wiederentdecken? Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie Daniel auch ganz privat mit dem Aufstieg der Rechten umgeht und wie ihn dabei seine ostdeutsche Biografie prägt. Die Antworten waren überraschend klar und deutlich. Was ich im Gespräch gelernt habe, Daniel ist auch ein Mann der Zwischentöne. Es lohnt sich sehr genau hinzuhören. Ich wünsche dir dabei viel Freude beim Hören, damit die Guten gewinnen. Daniel Schreiber, herzlich willkommen bei Damit die Guten gewinnen. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Beginnen wir gleich mit unserer klassischen ersten Frage. Wer sind eigentlich für dich die Guten?
Für mich sind die Guten all die Leute, die so in ihren Gemeinschaften, an ihren Ortschaften was bewegen. Also alle Leute, die versuchen, die Welt so ein bisschen besser zu machen und das Zusammenleben für uns ein bisschen schöner zu gestalten. All die Leute, die ja versuchen, andere Menschen in Gemeinschaften einzubeziehen, ohne auszugrenzen, ohne Menschen zu dämonisieren, ohne sie zu verhöhnen.
Also ist Wertschätzung, eine gemeinsame Ebene finden, der entscheidende Punkt dafür?
Ich glaube vor allem das Engagement in der Gemeinschaft. Und ich glaube, es ist etwas, was immer mehr aus dem Fokus geraten ist. Und das sind, also das kann sein, dass man sich in seiner Nachbarschaft engagiert. Das kann sein, dass man, keine Ahnung, ein Frühstück für seine Freundinnen und Freunde macht regelmäßig. Es kann sein, dass man sich in städtischen oder dörflichen Gemeinschaften engagiert. Ich glaube, dass diese Idee, dass man ja wirklich in die Gemeinschaft geht und versucht, das Leben vor Ort und nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen besser zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was ja uns wirklich weiterhelfen würde.
Du bist kein Fan des Satzes, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht?
Von wem kommt der Satz?
Ich schreibe ihn immer der FDP zu, ich weiß gar nicht, ob es stimmt.
Aber es wäre interessant zu wissen, von wem er kommt, ne? Ja, ist natürlich völliger Quatsch. Also und die gesamte abendländische Philosophie würde dem widersprechen und auch jede ehrliche Wirtschaftstheorie und die gesamte Soziologie, alles eigentlich. Also wir sind auf unsere Sozialität angewiesen, sind darauf angewiesen, dass wir einander anerkennen, dass wir aufeinander zugehen. Und ja, Gemeinschaften und Gesellschaften und vor allem demokratische Gesellschaften funktionieren nicht, wenn man ja Konkurrenz und Wettbewerb und einen wirtschaftlichen Egoismus, wenn man sich allein darauf beruft.
Daniel, wir fliegen bei uns immer im ersten Teil des Podcasts ein bisschen biografisch ein. Und für die paar Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, kurz mal geschaut, was dich eigentlich geprägt hat. Du bist auf dem Land in der DDR aufgewachsen.
Mecklenburg-Vorpommern.
Waren war es, ne? In Waren bist du geboren?
Na, bin ich geboren, aber ich bin da nicht aufgewachsen. Weißt du schon, das ist so eine kleinere Stadt, Waren. Und ich bin wirklich auf einem Dorf aufgewachsen, ein paar Kilometer davon entfernt.
Ja, ich arbeite zurzeit in MV, deshalb kenne ich auch diese großen Weiten, die es da, ja, die es da gibt. Das ist schon riesig.
Was machst du da? Was machst du?
Aktuell Wahlkampfberatung für Manuela Schwesig.
Okay.
Wir sind die, die versuchen, die AfD von der Macht fernzuhalten.
Finde ich total gut.
Ich auch.
Warst du mit dafür verantwortlich, dass sie in dieser Talkshow so einen guten Auftritt hingelegt hat?
Darüber darf ich natürlich nicht reden.
Nee, das war wirklich sehr beeindruckend. Es war ein sehr guter Wahlkampfauftakt, würde ich sagen.
Ja, Manuela Schwesig ist auch eine unfassbar gute Wahlkämpferin. Das muss man ihr wirklich lassen. Sie kann kommunizieren und sie weiß auch, wie Wahlkampf geht und wie dieses Geschäft funktioniert. Das weiß sie einfach. Und das macht sehr viel Spaß, mit ihr zu arbeiten.
Ich mir vorstellen.
Ja. Den Rest erzähle ich dir, wenn das Mikro aus ist.
Okay, gut, gut. Ich werde dich fragen nachher.
Genau. Und jetzt kurz eine Werbung in eigener Sache. Wenn du immer schon einmal bei Damit die Guten gewinnen live dabei sein wolltest, hast du jetzt die Chance. Am 9. Oktober wird es abends eine Live-Folge im Rahmen der Zoom Podcast Week in Düsseldorf geben. Ich freue mich schon sehr auf diesen Abend mit vielen von euch im Publikum. Und ganz besonders freue ich mich auf meinen Gast. Es wird kein geringerer sein als Michel Friedmann. Ich kenne Michel Friedmann schon viele Jahre und freue mich immer, ihn zu treffen und mit ihm zu sprechen. Ich bin mir sicher, dass das ein sehr spannender Abend wird. Wenn du Lust hast, am 9. Oktober in Düsseldorf dabei zu sein, sind Karten ab sofort unter zoon-podcast-week.de erhältlich. Ich hoffe, wir sehen uns in Düsseldorf. Also du kommst gebürtig aus der DDR, vom Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, lebst jetzt in Berlin, hast mehrere Jahre in New York verbracht. Mhm. Wie prägt ein, das diese zwei Systeme zu kennen und auch dieses sehr ländliche und auch das Urbanste, was es eigentlich gibt, kennengelernt zu haben? Du kennst alle Extreme.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Extreme kenne. Und ich finde es auch immer schwierig, so pauschal so von Prägungen zu sprechen oder überhaupt so. Also ich kann nicht sagen, also wie hat mich das geprägt? Wie hat mich diese Lebensphase geprägt? Wie hat mich diese Lebensphase geprägt? Und also, aber ich würde vielleicht gerade im Kontext der heutigen politischen Entwicklung und der heutigen gesellschaftlichen Entwicklung sagen, dass mich die Nachwendejahre, also die 90er Jahre, also schon sehr geprägt haben. Und zwar grundsätzlich diese Erfahrung, dass es eine Generation gab, die also wirklich auf einer ganz grundsätzlichen Ebene orientierungslos war, weil sie damit beschäftigt war, zu überleben, sich in eine neue Welt einzuleben, einzuarbeiten, deren Regeln man nicht verstand, deren Regeln man nicht kannte, die auch all die anderen Lebensweisen und Regeln in Frage stellte, die man sein ganzes Leben lang gelernt hatte. Und als Folge dessen, wie die nachfolgende Generation, also meine Generation, die Jugendlichen damals, ja, also wie sie auch orientierungslos waren und wie sehr sie auf sich gestellt waren. Und das hat sich zum einen in so einer großen Freiheit für viele Leute geäußert, also wie für mich. Und zum anderen aber eben in dem, was man heute Baseballschlägerjahre nennt. Und es war wirklich, das war tatsächlich eine extrem prägende Erfahrung. Also zu wissen, dass ganze Landstriche, ganze Dörfer von rechtsextremen Schlägertruppen also quasi beherrscht wurden. Zu wissen, dass man an bestimmte Orte schlicht nicht gehen konnte, wenn man daran interessiert war, nicht verprügelt zu werden. Zu wissen, dass man auch zu bestimmten Zeiten an bestimmte Orte nicht gehen konnte. Und auch zu wissen, dass einem letztlich niemanden helfen wird, wenn man in die Fänge dieser Trupps gerät. Und also weder von Passantinnen und Passanten noch von der Polizei, die das schon alles nicht gut fand, aber also die denn doch den Schlägertrupp so ein bisschen näher stand als diesen komischen Leuten mit den langen oder blonden Haaren oder den Queeren oder den Linken, wie auch immer.
Aber dann kommt das doch eigentlich gerade mit 30 Jahren Verzug einfach nur gerade wieder, wenn es Anfang der 90er auch schon so war.
Ja, mit der Wucht des Verdrängten sogar. Und ich habe die vergangenen Jahre viel darüber nachgedacht, warum ich geglaubt habe, dass das nicht mehr wiederkommt. Warum ich geglaubt habe, dass die Zeit einfach vorbei ist. Und dass wir als Gesellschaft also wirklich daraus gelernt haben. Und Das war ziemlich naiv tatsächlich, weil es auch keine Aufarbeitung dieser Zeit gibt. Also es gibt immer wieder Versuche, es gibt bestimmte Kommissionen, es gibt bestimmte Initiativen, es gibt inzwischen auch ein paar Romane über die Zeit, auch tolle Romane. Aber es gibt nicht wirklich einen Platz in unserer kollektiven Erinnerung für diese Jahre und dieses Phänomen. Es gehört zu den Episoden unserer Geschichte, die wir gerne verdrängen.
Ich finde in diesen ersten Jahren diese Orientierungslosigkeit nach der Wende, ich finde, da steckt irgend so ein Urkern dieses ganzen Missverständnisses und Nicht-Klarkommens zwischen einigen Bevölkerungsteilen des ehemaligen Ostdeutschlands und einigen vielen, vielen Bevölkerungsteilen in Westdeutschland. Kurzes Beispiel, wir haben, also wir eben kurz darüber geredet, wie alt wir sind im Vorfeld. Ich war 7, als die Mauer gefallen ist, aber wir hatten Verwandtschaft in Oranienburg. Und ich habe das auch selber so erlebt von meiner Westfamilie sozusagen, dass da eher sowas, wir müssen denen helfen und wir wollen denen auch helfen, wir unterstützen die jetzt reinzukommen. Aber es war schon immer klar, die kommen zu uns ins System rein und nicht wir gleichen uns an oder wir gucken, wer bringt was mit. Und diese Erwartung, die im Westen oft da war von, ihr könnt doch jetzt happy sein nach 40 Jahren hinterm Vorhang, dass ihr jetzt mal raus seid und irgendwie so sein dürft wie wir, ohne empathisch zu verstehen, was da eigentlich auch mit Biografien passiert und einfach auch mit einem Selbstbild auch passiert. Mhm. Ich finde, da ist ein Riesenfehler passiert in den ersten Jahren, dass man viel zu wenig miteinander gesprochen hat, zu wenig aufeinander gehört hat.
Mhm. Ja.
Widersprich mir.
Nee, ich überlege gerade, ich denke gerade drüber nach und ich denke, also ich habe so eine gewisse, so ich zögere so ein bisschen, also diese mich die so dieser quasi so kollektiv psychoanalytischen Erzählungen anzuschließen, ne? Weil natürlich es gab so viele Menschen und so viele Biografien und so viele auch unterschiedliche Erfahrungen. Aber ich glaube, und vor allem, es gibt so ein Teil in mir, der denkt, ja, okay, das so ist es geschehen und das ist jetzt nun mal die Ausgangssituation, mit der wir umgehen und leben müssen. Und die Frage ist eher, ne, wie wir heute aufeinander zugehen, wie empathisch wir heute sein können, wie sehr wir heute imstande sind, Geschichten anderer Menschen zuzuhören, auch andere Menschen aus anderen Regionen, anderen gesellschaftlichen Schichten. Und zwar ihren Geschichten ohne Urteil, ohne Beschämung zuzuhören. Und ich glaube, das ist eher das, woran wir arbeiten können. Ne? Also, und wir können natürlich nichts an einer Vergangenheit ändern, die vor 30 Jahren passiert ist und für die Menschen auch natürlich gute Gründe jeweils hatten. Und ja, also ich aus so einer ganz egoistischen, persönlichen Perspektive bin ich sehr glücklich, dass die Wende mit so einer Stringenz vollzogen wurde und dass diese Systemumstellung auch mit so einer Konsequenz geschah. Und das sehen viele Leute anders und auch viele Menschen aus meiner Generation, viele Leute meiner Familie. Und genau, aber es ist eine sehr subjektive Einstellung. Und was ich aber definitiv unterschreiben möchte und auch betonen möchte, ist, dass es ein Gift für Gesellschaften ist, wenn so etwas wie Anerkennung fehlt, wenn so etwas wie Anerkennung unterschiedlicher Geschichten fehlt, wenn sowas wie Anerkennung unterschiedlicher Lebensrealitäten fehlt, wenn es eine Abwertung ganzer Bevölkerungsgruppen gibt, dass rächt sich für jede Gesellschaft und Gemeinschaften können so nicht funktionieren. Hm.
New York. Wir springen jetzt einmal hoch nach in die große Stadt. Ich kenne dich jetzt erst seit 20 Minuten, aber ich glaube, New York hat mit dir ganz schön viel gemacht. Ist das nicht eine riesige Überforderung, in diese riesige Stadt erstmal zu kommen und überall ist ständig alles an und on und ständig laut und das Leben pulsiert wie irre? Ist das nicht, war das nicht krass für dich?
Ich fand es ganz toll. Nee, es war auch keine Überforderung tatsächlich. Und ich habe mich sehr frei gefühlt in New York. Und das war so ein, also das war eigentlich das, du hast vorhin nach so prägenden Erfahrungen gefragt. Ich glaube, das war so meine prägende Erfahrung dort. Also sich zum ersten Mal völlig frei bewegen zu können. Und ich bin 2001 dorthin gezogen und Ja, und selbst in Berlin, wo ich die Jahre davor gewohnt habe, hatte ich nicht das Gefühl, mich als schwuler Mann mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit sicher und mich ohne Sorgen durch den öffentlichen Raum bewegen zu können. Und das war damals auch noch nicht möglich. Also nicht so, wie es 10 Jahre oder 15 Jahre später möglich war. Und wie es heute auch wieder nicht mehr möglich ist. Und ja, und das war, also New York hatte schon eine lange Geschichte von Queerness, von queeren Lebensentwürfen, eine lange Selbstverständlichkeit. Und das hat man dem Alltag in jeder Hinsicht angemerkt.
Da war es also wirklich volle Freiheit, die man vielleicht heute in Teilen der USA auch nicht mehr hat. Ich glaube, New York ist immer noch eine Ausnahme.
Ja,
aber
definitiv. Also so, und ich meine, und da auch damals hatte man das in den Teilen der USA, in vielen, in den meisten Teilen der USA nicht. Also es waren die Bush-Jahre, also der Vorlauf dessen eigentlich, was man so heute in Amerika verfolgen kann. Und inzwischen gilt George W. Bush ja als ein großer Demokrat und ich glaube, da gilt das natürlich vor allem, weil wir jetzt den Vergleich haben zu einem faschistoiden möchte gern Diktator. Und genau, und aber so viele Kommunikationsstrategien, also die gesamte Polarisierungsstrategie, die wir heute in Amerika und in den Vereinigten Staaten und in Europa erleben und auch in vielen anderen Teilen der Welt, die wurden damals erprobt. Und die wurden damals auf einer breiten medialen Ebene erprobt. Und damals wurde festgestellt, wie erfolgreich diese Polarisierungsstrategien sind. Wie einfach es ist, Menschen davon zu überzeugen, gegen ihre Interessen zu wählen, wenn man ihnen bestimmte Feindbilder gibt. Wie einfach es ist, so zu tun, als wäre man gegen ein gesamtes System, auch wenn sich dahinter nur, also ganz kaum verhüllte Machtstrategien und ein kaum verhüllter Machtwillen, ein kaum verhüllter persönlicher Bereicherungswillen verbirgt.
Die haben die Blaupause gelegt für alles, was hier schon passiert ist.
Ja.
Das System Orban, das wir lange hatten, die Familie Le Pen, der Brexit, der Aufstieg der AfD. Mhm. Das ist ja genau das Labor dafür gewesen, dass man auch in Europa gelernt hat, wie man es bauen kann und funktionieren kann.
Definitiv.
Bevor wir zu tief einsteigen schon in das Thema, ich wollte noch einmal kurz über dein Erfolg der letzten Jahre reden. Du bist ja als Essayist sehr viel besprochen worden die letzten Jahre. Deine Bücher, Nüchtern, zu Hause, allein, Zeit der Verluste, über Liebe reden wir gleich noch, haben wirklich für Furore gesorgt. Und du suchst ja aber jedes Mal so ein Themenfeld raus. Wie suchst du dir diese Themen raus für deine Bücher?
Also es sind immer Themen, die mich beschäftigen müssen und immer, also ungelöste Fragen in meinem Leben. Und es ist für mich gar nicht so einfach, darüber zu sprechen, obwohl ich es die ganze Zeit muss. Weil es ist, also ich denke häufig, dass ich über Themen schreiben sollte oder möchte oder dass mich bestimmte Fragen bewegen und dann stelle ich so ein paar Monate und später fest, nee, das ist gar nicht das Thema oder die Frage und hinter dieser Frage verbirgt sich noch eine andere Frage, der ich mich eigentlich wirklich nicht stellen konnte und also diese Themensuche gestaltet sich immer sehr schwierig und es muss irgendwann passieren, dass ich auf so einer tieferen Ebene verstehe, ah ja, das ist wirklich das Thema. Und ja, und es geht meist damit her, dass es ist selten ein wirklich so angenehmes Gefühl, ne? Sondern, und ich glaube, es passiert häufig, wenn man sich bestimmten Dingen in seinem Leben stellt, bestimmten Gespenstern, bestimmten Facetten, über die man auch nicht viel redet. Vielleicht deshalb, weil man allgemein nicht viel darüber redet. Vielleicht deshalb, weil man glaubt, dass man darüber nicht redet, man darüber nicht reden sollte. Dann ist das selten ein wirklich angenehmer Prozess. Und viele dieser Bücher, die decken auch einen langen Zeitraum ab, einen langen Zeitraum meines Lebens. Und unter anderem deshalb, weil ich glaube, dass gerade bei diesen schwierigen Fragen die Entwicklung, die man durchmacht, die Schritte, die man macht, also von außen nicht so groß wirken und von außen häufig so wirken, als wären das so minutiöse Verschiebungen. Und aber um auch diese kleinen Verschiebungen zu erreichen, muss man innerlich gigantische Schritte machen, muss man sich innerlich unfassbar großen Herausforderungen stellen, muss man innerlich bereit sein, gegen bestimmte Mauern zu rennen, gegen die man sein halbes Leben lang schon gerannt ist, muss man bereit sein, vieles in Frage zu stellen.
Ich habe mir genau diese Frage gestellt beim Lesen. Ist das für dich eigentlich ein schmerzhafter Prozess? Man merkt ja, es sind wunde Punkte für dich, Dinge, die dich wirklich stören oder ärgern oder wirklich dich einfach persönlich sehr betreffen. Ist das Schreiben über Monate so ein schmerzhafter Prozess oder ist es eher die Lösung eines Problems für dich?
Weder noch tatsächlich. Also es ist kein schmerzhafter Prozess und es ist, also ich glaube, dass so innere Arbeit also immer schmerzhaft sein kann, aber auch nicht dauernd, ne? Ich glaube, also schmerzhaft ist nicht das richtige Wort, aber es ist herausfordernd. Und Herausforderungen haben ja was Gutes und was Schlechtes, weil man natürlich möchte man lieber nicht herausgefordert werden und in Ruhe sein Leben leben und sein Ding machen oder seine Pflanzen auf der Terrasse gießen, wie auch immer. Und genau, aber ja, es gibt bestimmte Herausforderungen im Leben, denen man sich stellen muss.
Hast du Vorbilder?
Ganz viele tatsächlich. Also das und die wechseln auch und also es gibt vor allem AutorInnen, die mich so geprägt haben und also die ich auch also schon seit langem so grundsätzlich verehre. Also jemand wie Christa Wolf zum Beispiel oder Joan Didion, das sind AutorInnen, von denen ich also alles gelesen habe und teilweise mehrmals und an die ich häufig denke und bei denen ich auch immer wieder feststelle, sie haben mein Schreiben und meine Arbeit und wie ich an das Schreiben herangehe, so grundsätzlich geprägt, ja, dass das tatsächlich Vorbilder für mich sind.
Ich habe das für mich vor Jahren mal verstanden, weil ich mal dachte, mein Gott, wie viele Leute findest du eigentlich toll und irgendwie haben die alle sowas Vorbildhaftes, bis ich irgendwann verstanden habe, das ist für mich so was facettenhaftes Vorbildes. Also ich greife mir immer so von Personen Facetten raus, ihrer Lebenssicht oder ihrer Verhaltensweisen und das gibt dann irgendwann so ein Bild, das mich dann auch wirklich ehrlich prägt, ohne dass ich einer einzelnen Person so total hinterherlaufe. Aber es klang für mich jetzt gerade ganz ähnlich.
Ja, obwohl ich schon bin, also ich glaube, also bei Christa Wolf und schon Didion ist es auch das Gesamtpaket, glaube ich. Da nehme ich alles. Ich finde die tatsächlich beide so extrem beeindruckend und ja, und es ist auch immer, ja, ich mache die Erfahrung immer wieder, immer wenn ich die Bücher wieder zur Hand nehme, bin ich also extrem beeindruckt und begeistert und wünsche mir, dass ich auch sowas schreiben könnte.
Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
Ja, es ist ein Rat tatsächlich, den ich mehrmals bekommen habe, und zwar in so einem Selbsthilfekontext. Und das ist die Anregung zu schauen bei Problemen, bei Konflikten, was man selbst dazu beigetragen hat. Und das ist so interessant, weil es ist sehr menschlich, das nicht wirklich sehen zu können, was man selbst zu bestimmten Konflikten, selbst zu bestimmten Problemen beigetragen hat. Und weil das natürlich die Sachen sind, die wir als erstes vor uns selbst verschleiern, die wir als erstes vergessen und vor allem, wenn es auch auf der anderen Seite des Konflikts oder des Problems zu ja, unguten Handlungen gekommen ist. Ne? Also auch wenn es zu Momenten gekommen ist, in denen man gut die andere Seite beschuldigen kann und demgegenüber gut die alleinige Verantwortung für das Problem oder den Konflikt herüberschieben kann. Und das ist leider nie so. Und es ist sehr schwer zu sehen und es ist mir viele Jahre extrem schwer gefallen. Es ist auch, fällt mir heute auch noch schwer, um ehrlich zu sein. Und es braucht dann häufig so einen bewussten Blick darauf, was passiert ist, irgendwie 1, 2, 3 Schritte zurückzugehen und zu schauen, was Ja. Was habe ich dazu beigetragen?
Ist das nicht so was typisch Menschliches, den eigenen Beitrag im Guten sehen zu wollen, aber im Schlechten eher vorbeizuschauen?
Ja, aber es ist auch was typisch Menschliches, sich das anzuschauen und sich dem zu stellen und wirklich bereit zu sein, Konflikte zu lösen. Und ja, also das, also beides ist menschlich.
Konflikte lösen, da kommen wir doch gleich zu deinem aktuellen Werk. Lieber ein Aufruf. Ist im Herbst letzten Jahres erschienen, 25. Ich habe da das Zitat von dir mitgenommen, mir war die Fähigkeit abhanden gekommen, die Welt zu lieben.
Mhm.
Wie meinst du das?
Ich versuche gerade so eine gute Antwort in ein, zwei Sätzen darüber zu finden, dafür zu finden, weil ich natürlich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe. Und ich auch immer, also ich bin mir sehr bewusst dessen, dass ich, glaube ich, ein besserer Autor als ein Redner bin.
Ich habe sehr viele Podcasts mit dir gehört. Du machst das schon ganz gut.
Ich gebe mir sehr viel Mühe.
Ja, du machst das schon sehr gut.
Trotzdem. Also ich habe festgestellt, dass ich so eine grundlegende Lähmung, so eine grundlegende Ohnmacht gespürt habe. Und ich war immer ein politischer Mensch und hatte dann den Eindruck, ich war es eigentlich nicht mehr. Also ich habe immer weniger Nachrichten gelesen, habe mich immer versucht, immer mehr der Welt zu entziehen aufgrund dieser Lähmung. Und was damit einherging, war so ein grundsätzlich fehlender Glaube an die Gesellschaft, in der wir leben, an das Land, in dem wir leben, an die Menschen in diesem Land, an die Regierungen in diesem Land, an eine Möglichkeit von Zukunft. Und das ist ein grundsätzlicher Verlust der Liebe, ein Verlust der Liebe zum Leben, ein Verlust der Liebe zur Welt. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, sehr schwer zu ertragen ist persönlich. Und auch wenn viele von uns gerade diesen Weg gehen und gehen müssen angesichts der politischen Überforderung, angesichts der medialen Überforderung, angesichts dessen, was ja alles schief geht, angesichts eines ja manchmal großflächigen politischen Versagens.
Dann kommen ja auch die Ersten sofort und sagen, was ist denn der Schreiber für ein Träumer? Wie kann man denn bei Politik und Gesellschaft von Liebe reden? Mhm. Liebe empfinde ich für die Familie, für Freunde, aber doch nicht für die Politik.
Mhm.
Und wie soll ich denn damit dann das Ganze lösen?
Mhm.
Du gehst ja aber viel tiefer mit dem Begriff der Liebe im Buch.
Ja, genau. Und natürlich, mir ging es genauso. Ich dachte immer, also ich habe mich ganz grundsätzlich gefragt, was wir diesem Hass, also welche Kraft man diesem Hass, der so grassiert im Moment und der also ja sich wie ein Virus überall ausbreitet, was man dem entgegensetzen kann. Und da ist mir immer wieder die Liebe eingefallen als Kraft, weil offensichtlich helfen Vernunft nicht, offensichtlich helfen Dinge auch wie politische Macht nicht, offensichtlich helfen Dinge wie gute Argumente nicht. Und ich habe trotz dieser intuitiven Antwort immer gedacht, ach, das ist so naiv und das klingt so nett und schön, das klingt so nah danach, ne, lass uns alle nett sein und dann wird alles wieder gut. Und das ist es natürlich nicht. Also wenn man sich die Denkenden und Schreibenden der letzten 2, 3, 4.000 Jahre anschaut, in allen Kulturen der Welt, all diese Leute haben immer wieder über Liebe gesprochen. Und zwar nicht in einem rein romantischen, nicht in einem rein familiären, auch nicht in einem rein freundschaftlichen Sinn, so wie wir es in unserem Kulturkreis seit Ende des 18. Jahrhunderts tun, sondern in einem gemeinschaftlichen Sinn, in einem politischen Sinn, wenn man so will. Und was also man damit meinte, war die grundsätzliche Frage, also ja, wie können wir unsere Gemeinschaften organisieren? Und wir, also am nächsten sind uns sicherlich so christliche Konzepte wie die Nächsten und die Feindesliebe, die unseren Kulturkreis sehr bestimmt haben und die auch sehr bedeutend sind und auch an denen ich persönlich auch immer festhalten möchte. Und aber wenn man sich so noch andere Denkende anschaut, dann liest, dann entsteht schnell ein Begriff von Liebe, der eben eine Liebe zur Welt ist, eine Liebe zur Gemeinschaft, eine Liebe zu den Menschen, mit denen man lebt. Und das sind, und damit gehen Dinge einher, wie Fürsorge für die Schwächeren einer Gemeinschaft, wie Verantwortung für unsere Lebenswelt, auch für die nachfolgenden Generationen, für unsere Kinder und Kindeskinder. Dinge wie in der Gesellschaft, wie Solidarität, Dinge wie ein Fokus aufs Gemeinwohl, Dinge wie eine Pflege des Gemeinsinns. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das die Dinge sind, über die wir kaum noch sprechen. Dinge, die im politischen Diskurs also so gut wie verschwunden sind und wenn, dann nicht mehr in irgendeiner ernsthaften Weise gefordert werden oder Dinge, die in dem politischen Diskurs heute nicht mehr ernst genommen werden. Und das sind aber genau die Dinge, die unsere Gesellschaft zusammenhält. Das sind genau die Dinge, die wir brauchen, um eine Zukunft für unsere Gesellschaft zu haben.
Du legst damit ja auch den Finger in eine Wunde, einer offenen Lücke, die wir in der Gesellschaft, in der Politik zurzeit haben. Wir reden alle darüber, dass von der einen Seite der Hass kommt. Es wird aber selten in der Politik zurzeit definiert, was ist eigentlich unser Gegenkonzept dazu. Da herrscht relativ viel Sprachlosigkeit. Ich kann mir jetzt auch noch nicht vorstellen, Friedrich Merz von Liebe reden zu hören, aber zumindest wäre erstmal die Idee, was ist unser Gegenkonzept gegen Hass? Und zumindest in der Begriffsopposition macht die Liebe da ja erstmal total Sinn. Wenn wir das Ding weiterdenken, ist es Gemeinschaftsliebe? Also weil wir eiern da gerade so ein bisschen rum, diesen Begriff irgendwie zu finden. Was ist eigentlich eine politische Ausdruck von diesem Begriff der Liebe? Ist es die Gemeinschaft? Ist es das, was wir mögen wollen? Weil jeden Einzelnen muss ich ja nicht lieben.
Ich denke, es ist tatsächlich eine Mischung aus all diesen Facetten, die ich eben genannt habe. Ne? Also es geht um in der Gesellschaft Solidarität, es geht um Verantwortung für unsere Lebenswelt und die nachfolgenden Generationen, es geht um Fürsorge auch für die Schwächeren einer Gemeinschaft, es geht um Gemeinwohl, um Gemeinsinn. Und das sind sehr konkrete Sachen, auch wenn wir dazu tendieren, das eher als Abstraktionen wahrzunehmen oder eher als Dinge, von denen es schön wäre, sie zu haben, aber um die es eigentlich nicht geht in unserer Gesellschaft. Und das hat auch viel mit unserer, der Neoliberalisierung unserer Politik zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass wir uns seit 30 Jahren abgewöhnt haben, über solche Sachen zu sprechen. Es hat viel damit zu tun, dass man heute Dinge wie soziale Marktwirtschaft anmahnt, kommunistisch oder linksradikal klingt. Und es sind aber so, ich möchte mal betonen, das sind Dinge, die ohne die eine Gesellschaft nicht überleben kann. Sind Dinge, ohne die wir nicht wirklich in eine Zukunft steuern können. Und ich nehme das so wahr, dass es, ich nehme es nicht nur wahr, sondern ich weiß, es gibt heute so viele Teile unserer Gesellschaft, die politisch nicht repräsentiert werden. Das heißt, es gibt keine Partei, die wirklich ernsthaft für die Interessen von Arbeitenden eintritt. Es gibt keine Partei, die wirklich ernsthaft für die Interessen von ärmeren Schichten, von migrantisierten Schichten in der Gesellschaft eintritt. Es gibt keine Partei, die wirklich ernsthaft für eine Mittelschicht eintritt, die eine große Angst vor einem Statusabfall hat, weil sie erfährt, wie grundlegend die Umverteilung seit mehreren Jahrzehnten in unserem Land funktioniert, also die Umverteilung von den mittleren zu den reichen und überreichen Schichten. Und ich finde, also es ist so ein grundlegendes Problem, als Antwort auf diese fehlende Repräsentation immer wieder die gleichen Antworten zu bekommen, immer wieder die gleichen Neoliberalisierungsvorschläge, immer wieder zu hören, wir müssen die Sozialsysteme weiter abbauen und immer wieder zu hören, nee, wir müssen weiter die Steuern für die größten Unternehmen senken. Und ich finde es so, also ich bin immer noch nachhaltig schockiert davon, dass das erste große Projekt der derzeitigen Bundesregierung darin bestand, dafür zu sorgen, dass es den den ärmsten Menschen dieses Landes noch ein bisschen schlechter geht. Und das war das erste große Ding, was sie unbedingt machen wollten. Und das haben sie geschafft. Sie haben es geschafft, dass es den paar tausend Leuten in diesem Land, die schon so arm dran sind, dass sie überhaupt kein gutes Leben, dass sie auch keine Chance auf ein gutes Leben haben, dass es denen jetzt noch ein bisschen schlechter geht. Nur um davon abzulenken, dass eine neoliberale Steuer- und Wirtschaftspolitik in Gang ist, die immer dafür sorgen wird, dass die mittleren Schichten ärmer werden. Und man hat versucht eben, ne, also diese Schichten zu beruhigen und abzulenken und denen diese vermeintlich faulen Leute als Sündenbock zu geben. Und man hat geglaubt, dass das funktioniert. Und das ist natürlich völlig naiv und ja, also auf einer menschlichen Ebene, also für mich völlig schockierend.
Das müssen wir kurz nochmal diskutieren. Ich kenne ja viele Leute aus dem progressiven Spektrum im politischen Raum. Ich habe nicht den Eindruck, wenn ich mit denen spreche, dass die sagen, jetzt mache ich mal was Neoliberales, das wird schon gut sein fürs Land. Oder ich mache etwas, was bestimmten schlechter gestellten Bevölkerungsschichten noch mehr schadet. Ich glaube, da ist so eine Absicht, ist da nicht unbedingt drin. Und ich frage mich gerade, was ist eigentlich der Fehler, der da passiert, dass die Wahrnehmung ist, sie würden rein neoliberale Politik machen. Ich habe gerade überlegt, ob so ist, dass gerade im progressiven Spektrum viele versuchen, mit einem Gedankenpolitikkonstrukt, das nicht mehr dem aktuellen entspricht, sondern Jahre, Jahrzehnte alt ist, versuchen, mit dem heutigen gegenüber Politik zu machen, ob das der Fehler ist, der da passiert. Weil ich glaube, dass da keiner absichtsvoll morgens aufsteht und sagt, ich mache heute mal neoliberale Politik.
Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Also zumindest stimmt es nicht für die derzeitige Bundesregierung. Und also es ist sehr absichtsvoll, ein Gesetz zu ändern und umzubenennen, das eine Partei in der Regierung mitverantwortet hat und mitbenannt hat.
Wir reden über das Bürgergeld.
Genau. Und es ist sehr absichtsvoll zu verhandeln, ja, wie man diese Leute, denen so eh am schlechtesten geht, noch weiter bestrafen kann. Das ist sehr eine sehr intendierte neoliberale Politik. Und es also in der medialen Öffentlichkeit, in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, es ist sehr, sehr klar, also es gab genug Vorschläge, wie man die ja, fiskalische Schieflage, die wir derzeit erleben, wie man der begegnen kann. Und es gab genug Vorschläge, gegen Steuerhinterziehung zu kämpfen. Es gab genug Vorschläge, die Schlupflöcher bei der Erbschaftssteuer zu stopfen. Es gab auch noch weitreichendere Vorschläge und das Wissen, dass all diese Dinge sehr viel besser funktionieren als die paar tausend Euro, die man bei den Ärmsten des Landes holen kann. Und das ist sehr bewusst. Also die Entscheidung zu treffen, das erste Gesetz, was wir machen, das betrifft die Allerärmsten. Und wir fassen all die Leute nicht an, die seit Jahrzehnten regulär Steuern hinterziehen und die ja, mit für das größte ja, Loch in unserem Haushalt sorgen.
Sind wir als Gesellschaft faul geworden? Dass wir immer die Ärmer, also ich meine nicht faul im Sinne von Arbeiten von Friedrich Merz, sondern faul im Sinne von, dass wir immer die Ärmsten, die Sündenböcke, die kleinsten Gruppen, die sich nicht verteidigen können, eher zu Sündenböcken machen. Und dass wir Themen, eben genau wie diese Besteuerungsfragen, ich habe letzte Woche gerade gelesen, BMW zahlt in Deutschland 5 Milliarden Steuer. Google zahlt 50 Millionen, Shell zahlt zurzeit gar nichts, weil sie noch Verlustvorträge haben.
Toll,
ne? Das sind ja ich gehe mal davon aus, die machen das nicht illegal, die machen das auf legalem Wege alles, aber trotzdem müsste man auch diese legalen Wege eben auch so einbremsen, dass es eben nicht denkbar ist, dass man wie Starbucks seit 30 Jahren in Deutschland Kaffee verkauft und nicht 1 Euro Steuern bezahlt hat in diesem Land.
Wer?
Starbucks.
Ah ja.
Und dass man genau an diese Dinge auch rangeht. Und Franz Müntefering hat es ja mal geschafft mit den Heuschrecken. Der hat ja mal einen Sündenbock benannt, der sicherlich stärker war als er und größer war als er. Und heute wirkt es tatsächlich oft so, sowohl aus dem rechten als auch aus dem linken Spektrum, dass man sich eher die Schwächeren eher manchmal als Sündenbock nimmt, statt sich wirklich mit den Oberen anzulegen. Mhm. Machen wir es uns zu einfach?
Okay, ich überlege gerade, wie ich darauf antworten kann, weil ich glaube, dass es sich die Politikmachenden tatsächlich zu einfach machen diesbezüglich und tatsächlich den einfacheren Weg gehen. Also ich glaube, das ist, und ich glaube nicht, dass es Faulheit ist oder sowas, aber ich glaube, dass es der Weg ist, den man einfacher gehen kann, bei dem man auf weniger Widerstände, also mit weniger Widerständen rechnen kann. Und eben weil die Schwächsten der Gesellschaft keine Lobby haben, eben weil die Schwächsten der Gesellschaft keine VertreterInnen, keine Verbände haben, die im Hintergrund mit dafür sorgen, was Politik heute heißt. Und weil es eben auch bestimmte, ja, also Machtrealitäten, bestimmte politische und wirtschaftliche Realitäten gibt, die dafür sorgen, dass es einfach sehr schwer ist, Dinge wie Steuerhinterziehung zu bekämpfen, dass es einfach sehr schwer ist, den einflussreichsten Menschen dieses Landes zu sagen, nee, ihr müsst jetzt tatsächlich mal echt ein bisschen Erbschaftssteuer zahlen und nicht irgendwie diese ganzen halblegalen Schlupflöcher nutzen, die es gibt. Also, ja, also es ist der einfache, das ist der Weg, der einfacher ist, ne? Aber es ist, glaube ich, nicht Faulheit, sondern es ist eine Wahrnehmung dessen, was man politisch heute machen kann, auch unter den, ja, mächtigsten PolitikerInnen dieses Landes.
Lass uns mal kurz einen ganz kurzen Cut machen, bevor wir da direkt wieder einsteigen. Mhm. Magst du mir kurz 5 Sätze vervollständigen?
Mhm, okay. Du hast mir die zum Glück geschickt und ich habe mir die eben in der U-Bahn nochmal alle durchgelesen und wusste nicht, was ich gut darauf antworten soll.
Bin ich gespannt, was jetzt spontan kommt.
Genau, ich auch.
Wir haben auch für schnelles Vervollständigen hier schon mal 10 Minuten gebraucht.
Ah, okay, also, gut.
Keine Sorge,
okay,
gut, es kann auch, wir haben Zeit.
Okay.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
Also mich, ich habe da als erstes dran gedacht, ich habe da an Luisa Neubauer gedacht als erstes und ich bin so nachhaltig von ihr beeindruckt und finde es so irre, mit welcher Intelligenz, Klugheit, mit welcher Weitsicht, mit welcher Energie sie aktivistisch tätig ist und wie viel sie ins Leben ruft, für wie viele, zu wie vielen Demonstrationen sie aufruft, so, also wie sie auf öffentliche Debatten reagiert. Also ich kenne niemanden, der mich so beeindruckt. Und ich glaube, alle Leute sollten ihr auf Instagram folgen. Und allein dann wäre es schon eine bessere Welt, wenn das alle machen würden.
Okay, ich merke mir, Luisa Neubauer einladen. Über Deutschland denke ich.
Ja, das war eine der Sachen, wo ich mir gar nichts eingefallen ist, weil, also, das fällt mir jetzt auch nichts Gutes ein, um ehrlich zu sein. Ich denke nicht unbedingt pauschal über Deutschland das oder das oder das. Also, ich denke bestimmte Sachen über das politische Personal oder ein bestimmtes politisches Personal, über einzelne PolitikerInnen. Ich denke, bestimmte Sachen über bestimmte Schichten in diesem Land, über bestimmte Gruppen. Und ich finde, also Deutschland war schon immer und wirklich auch schon immer eine so eine Mischung aus Schichten und Interessen und eine Mischung aus verschiedenen kulturellen Einflüssen aus verschiedenen Gruppen, dass man da gar nicht so viel pauschal drüber sagen oder denken kann.
Wir sollten mehr Wert legen auf.
Ich persönlich habe immer Schwierigkeiten damit, mit diesem Sollten, mhm, mit dem Sollten und Müssen, und weil ich nicht glaube, dass Menschen so funktionieren. Und es ist immer, man macht es sich sehr einfach, wenn man sagt, ja, also das muss jetzt geschehen und dann wird alles besser. Und man macht es sich in dem Sinne einfach, dass es vor allem eine selbstberuhigende Aussage ist, ne? Wenn man selbst weiß, wie es geht und man kennt das Rezept, von dem man schon ahnt, dass es ohnehin nicht befolgt wird. Und man kann sich dann auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich hab's ja gewusst, und hätte man nur das gemacht, was ich gesagt habe, dann wäre schon alles gut gewesen. Und dem Sollten würde ich immer ein Versuchen gegensetzen. Ich würde immer sagen, ja, ich versuche, in meinem Leben Wert darauf zu legen. Ich versuche, das in meinem Leben umzusetzen. Ich versuche, freundlicher zu Menschen sein. Ich versuche, vielleicht auch Menschen, mit denen ich politisch nicht so, also Auge zu Auge sehe, ihre Menschlichkeit zu sehen. Ich versuche sie nicht als Gegnerinnen zu sehen, nicht als Feinde, nicht als Feindinnen, sondern ja als Gegner schon, aber nicht als Feindinnen. Und ja, also ich glaube, genau, meine Antwort wäre, wir sollten.
Weniger sollten, mehr versuchen.
Genau.
Der nachfolgenden Generation rate ich. Okay, raten willst du den Leuten auch nichts, ne?
Nee. Also der würde ich der raten, sich in Sicherheit zu bringen vor uns. Und das, also ich glaube, wenn, dann kann die nachfolgende Generation uns was raten. Weil, also wir gehen nicht, kommen nicht unserer Verantwortung nach für diese Generation. Also wir kommen nicht dem ganz grundsätzlichen Generationenvertrag nach, auf den alle Gesellschaften aufgebaut sind, dass wir die Welt für die nachfolgende Generation erhalten, dass wir unseren Kindern und Kindeskindern eine Welt bieten, in denen sie noch gut leben können. Das tun wir gerade nicht. Und es ist also völlig verbrämt zu glauben, dass wir den Leuten, denen wir derzeit so massiv schaden, in deren Leben wir derzeit auf so eine grundsätzliche Weise, grundsätzlich negative Weise eingreifen, irgendwas raten wollen. Also, ja.
Jetzt kommt der Optimismus-Teil. Morgen wird besser als heute, weil...
Ich kann es sehr nachvollziehen, diese Fragen. Und bin also auch aus einer journalistischen Perspektive völlig d'accord, dass man so fragen kann, so fragen sollte, so fragen muss, so fragen möchte.
Hier herrscht Freiheit und Liebe. Du kannst damit machen, was du willst.
Genau. Also ich persönlich bin zuversichtlich. Ich persönlich bin zuversichtlich, dass immer mehr Menschen verstehen, dass, ja, dass man auf Dinge wie Hass auf andere Menschen, auf Dinge wie eine Spaltung der Gesellschaft, auf Dinge wie der Umwertung unserer grundsätzlichen politischen Begriffe, auf Dinge wie der eskalierenden Neoliberalisierung keine Gesellschaft bauen kann. Und ich glaube auch, dass ich bin zuversichtlich, dass Menschen das verstehen, dass immer mehr Menschen das verstehen. Ich bin zuversichtlich, dass immer mehr Menschen das tun, was dagegen notwendig ist, in die Gemeinschaft zu gehen, sich zu engagieren, versuchen in seinem Leben eben solche Ideen, die man mit einer Politik der Liebe beschreiben könnte, umzusetzen. Aber heute zu sagen, in 10 Jahren wird die Welt besser werden, weil das geschieht. Also dazu bin ich nicht zuversichtlich genug. Und zur Zuversicht gehört ja auch ganz grundsätzlich, dass man die Sachen umsetzt, die dafür nötig sind, um die Welt besser zu machen. Und ich glaube, wir erleben immer wieder, dass es, ja, dass Dinge wie Hoffnung und Zuversicht gefordert werden, aber ohne die Sachen umzusetzen. Also wir erleben es zum Beispiel mit der derzeitigen Klimapolitik, die wir wissen, welche Klimaschutzmaßnahmen effektiv sind. Das ist inzwischen so extrem gut und von so, so vielen Menschen erforscht. Es ist inzwischen erprobt. Wir haben inzwischen so viele Erfolgserlebnisse erzielt. Wir haben so viel Fortschritt erzielt. Also wir wissen, welche Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden, um unsere Zuversicht, unsere Hoffnung auf eine weiterhin lebenswerte Welt umzusetzen. Aber gesellschaftlich werden oder politisch werden diese Klimaschutzmaßnahmen nicht mehr umgesetzt.
Also Daniel, erstmal vielen Dank, dass du trotz allem inneren Widerstand alle 5 Fragen beantwortet hast.
Ich danke, dass du wertschätzen weißt, ja. Auch wenn ich das so auf so eine verquere und
absolut, absolut. Weise gemacht habe. Ich mag es auch, wenn jedes Mal andere Antworten kommen und nicht immer das Gleiche. Und ich finde es auch gut, sich damit selbst mit der Frage schon kritisch auseinanderzusetzen. Zu deiner letzten Antwort. Warum handeln wir so wider besseren Wissens gegen unsere eigenen Interessen? Warum tun wir das?
Ich glaube nicht, dass bestimmte Teile des politischen Personals in Deutschland, die gerade dafür verantwortlich sind, gegen ihre eigenen Interessen handeln. Also das ist ganz eindeutig nicht so. Also,
aber 27,5% der Menschen haben letztes Mal Friedrich Merz gewählt oder die CDU.
Ich meine jetzt tatsächlich die Die sind ja nicht mit dem Versprechen gestartet, wir hören jetzt mal die Klimaschutzmaßnahmen auf und stärken die Gaslobby entgegen allen geopolitischen Konflikten, denen wir ausgesetzt sind. Sondern sie haben Menschen eingesetzt, die das tun. Und die, glaube ich, nicht gegen ihre persönlichen Interessen, eigenen Interessen handeln, sondern im Gegenteil. Also sehr deutlich im Sinne ihrer eigenen Interessen und der ihrer Freundinnen, Freunde, Familien, MitgliederInnen handeln.
Wir sprechen über Katharina Reiche, richtig?
Ja, nicht nur, aber auch teilweise auch über, also es ist mir sehr wichtig, ich möchte keine Namen nennen. Ich möchte keine, also im Buch nenne ich auch keine PolitikerInnen-Namen, ich nenne auch keine Parteinamen, weil das immer unseren Blick so auf das Wesentliche verstellt und auf das, also wir sind alle parteiisch, ne? Wir haben alle unsere Affiliationen und es ist kein Geheimnis, dass ich kein großer Fan von Katharina Reiche bin, aber ich möchte sie auch nicht dämonisieren und ich möchte nicht über sie reden, sondern ich möchte über das reden, wofür sie verantwortlich ist und was sie gerade zerstört und mit welcher Nachhaltigkeit sie schon mal dazu beigetragen hat, dass ein großer Bereich der erneuerbaren Energien in Deutschland am Boden gelegen hat und jetzt es wieder tut. Aber ich möchte nicht über sie reden und ich möchte auch nicht sie als einen schlechten Menschen darstellen oder sowas, weil, also ich glaube nicht, dass Menschen so funktionieren. Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich kann trotzdem dagegen sein, was sie gerade tut und was sie gerade anrichtet bezüglich des Klimaschutzes.
Fast jede politische Strömung benutzt für sich den Begriff der Freiheit. Und die wird von jedem anders definiert und anders genutzt. Ich halte das für ein riesiges Problem der aktuellen Zeit, dass jeder für sich die Freiheit beansprucht, aber jeder beansprucht sie auch komplett anders und behauptet auch fast jeder andere, nimmt mir gerade die Freiheit weg. Mhm. Hast du für dich diesen Begriff mal durchdefiniert?
Das ist eine gute Frage. Und ich überlege gerade, weil ich versuche, sie ernsthaft zu beantworten. Und also ich glaube, dass mein Freiheitsverständnis so von der Erfahrung des Lebens in der DDR, der Erfahrung der Nachwendejahre geprägt ist, so davon geprägt ist, wie es heißt, was es heißt, sich persönlich frei und sicher in der Öffentlichkeit bewegen zu können, auch wenn man zu Minderheiten gehört, wenn man zu traditionell benachteiligten Gruppen der Gesellschaft gehört, dass ich gar nicht dahinter treten kann. Und ich glaube, dass es Freiheit grundsätzlich nur dann geben kann, wenn man also dieses Konzept auch mit aller Großzügigkeit auf andere Menschen überträgt und das anderen Menschen auch für andere Menschen geltend machen kann. Was eben auch bedeutet, dass man immer gucken muss, ob es wirklich stimmt, ob andere Menschen die eigene Freiheit beschneiden oder nicht.
Ich bin ein Verfechter der Theorie, dass meine Freiheit nur so groß sein kann, dass sie niemand anderem schadet, weil sonst beschneide ich jemand anderes Freiheit. Mhm. Und dann habe ich eine Disbalance da drin.
Ja. Es ist definitiv, also ich bin auch dabei.
Gut.
Ich stimme dir zu.
Du hast geschrieben, Ohnmacht ist zum politischen Grundgefühl unserer Zeit geworden. Mhm. Also lass uns das mal positiv versuchen aufzulösen. Wie werden wir diese Ohnmacht wieder los?
Ich glaube, indem wir in die Gemeinschaft gehen. Also ein Grund, warum ich dieses Buch unbedingt schreiben wollte, war also nicht nur, dass ich mich aus meiner eigenen so Verzweiflungsapathie herausholen wollte, nicht nur, dass ich mich aus meiner eigenen so permanenten Dissoziation herauskicken wollte, sondern dass ich den Lesenden auch die Möglichkeit geben wollte, das für sich zu tun. Und auch wenn das vielleicht der schwierigere Weg ist, in die Gemeinschaft zu gehen, anzugucken, was passiert, sich zu engagieren, als sich zurückzuziehen, als sich zu dissoziieren, als teilweise zu ignorieren, was passiert derzeit. Also auch wenn das der schwierigere Weg ist, ist es der Weg, der dafür sorgt, dass, also nicht nur, dass es der Welt und der Gesellschaft, der Gemeinschaft besser geht, sondern auch, dass es einem selbst besser geht. Und Und ich wollte ja Menschen das Gefühl geben, den Lesenden also wirklich vermitteln, ihr habt eine Handlungsfähigkeit und wenn ihr diese Handlungsfähigkeit wahrnehmt, dann wird sich das in jedem Fall besser anfühlen, als ihr glaubt. Und Dinge, die wir machen können, ist, ich habe vorhin schon gesagt, ja, einfach mit einer größeren Freundlichkeit durchs Leben zu gehen. Das hört sich so simpel und banal an, ist aber so grundlegend, weil wir alle glauben, dass die, ja, dass Dinge für uns entschieden werden müssen, dass Entscheidungen im Großen getroffen werden müssen. Und teilweise müssen sie im Großen getroffen werden, aber eben zum ganz großen Teil bestimmen wir im Kleinen, wie die Welt aussieht. Und wenn wir eine freundlichere, respektvollere Welt wollen, dann müssen wir selbst dafür sorgen. Dinge, die wir tun können, ist das Gespräch zu anderen Menschen suchen. Dinge, die wir tun können, sind eben das politische Gegenüber und die politischen GegnerInnen und Gegner nicht als Feindinnen und Feinde zu betrachten. Dinge, die wir tun können, ist auch von unseren Politikmachenden zu verlangen, dass, ja, dass sie diese Rhetorik der Feindschaft, dass sie davon ablassen, vor allem und also vor allem in dem großen Lager derjenigen, die an der Demokratie interessiert sind und die an der Erhaltung unseres gesellschaftlichen Getriebes interessiert sind. Also Dinge wie sich in Gemeinschaften zu engagieren, Dinge wie die ganzen zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten wahrzunehmen, die man hat, Dinge wie Demonstrationen, ziviler Ungehorsam. Also ein Eintreten dagegen, wenn man merkt, andere Menschen werden verhöhnt, andere Menschen werden dämonisiert, ein Widersprechen dagegen, wenn man merkt, ah ja, okay, jetzt kommen wieder die ganzen neoliberalen Lösungen, die mit dafür gesorgt haben, dass es uns so geht, wie es uns derzeit geht. Ein leidenschaftliches Widersprechen, wenn wir merken, dass gerade von den rechtsextremen Gruppen der Bevölkerung ganz grundsätzliche politische Begriffe umgewertet werden. Ein leidenschaftliches Widersprechen, wenn sich jemand in eine Talkshow setzt oder monatelang in Talkshows setzt und behauptet, Hitler sei ein Kommunist gewesen. Ein leidenschaftliches Eintreten für die Gemeinschaft, ein in die Gemeinschaft gehen.
Ich finde, es wurde uns viel zu lange suggeriert, dass wir als einzelne Person damit nichts zu tun hätten. Ich finde, jeder und jede von uns hat eine Verantwortung dafür und man kann die nicht delegieren. Deshalb muss jeder in irgendeiner Form etwas für diese Gesellschaft beitragen. Das kann nicht sagen, zu sein, ich zahle Steuern, das reicht. Mhm. Und ich finde, man muss auch seinen eigenen Weg finden, wie man selber Beitrag leistet. Die einen kandidieren fürs Kommunalparlament, die anderen schreiben leidenschaftliche Plädoyers auf Facebook und die anderen wiederum schreiben Bücher darüber. Und ich finde, da muss jeder für sich auch sein Gefühl finden, wo ist meine Stimme.
Ja, genau, ich stimme dem völlig zu, außer eben dem Muss, ne?
Ja, klar. Also dass du das Muss nicht magst.
Ja, weil ich glaube, es ist auch Falsches, ne? Also es geht nicht darum, Menschen sagen, du musst das und das machen, ne? Und es geht auch nicht darum, dass man sich sagt und sich selbst sagt, nee, ich muss das machen. Dieses Müssen, also es ist selten erfolgreich, es ist selten effektiv und das fühlt sich selten auch gut an. Und ich glaube, der Punkt ist der, eben ja, in sich die Bereitschaft zu finden, die Gesellschaft und die Welt ein bisschen besser machen zu wollen. Was bedeutet, dass man sich von anderen Menschen nicht sagen lässt, dass das nicht möglich ist oder dass das naiv ist, dass man sich von anderen Menschen nicht sagen lässt, dass das eh alles nichts nützt, sondern dass man in sich die Bereitschaft findet, das zu tun und ja, versucht, dieser Bereitschaft Raum zu geben.
Leute, sucht eure Stimmen, ihr müsst aber nicht.
Ich möchte nicht so zusammengefasst werden, Thomas.
Ah, vollkommen okay. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Ja. Was macht dir Mut?
Also mir persönlich macht Mut, dass es in der gesamten Geschichte der Welt so viele tolle Menschen gegeben hat, die sich immer wieder Gedanken gemacht haben über Probleme, die wiederkehren, über scheinbar ausweglose Situationen. Und ja, es immer Menschen gegeben hat, die geglaubt haben, dann an die Gesellschaft geglaubt haben und die daran geglaubt haben, dass, ja, dass wir es besser machen werden, dass wir die Welt zum Besseren ändern können. Und gerade wenn man sich so das 20. Jahrhundert anschaut, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann kann das sehr viel Mut machen, zu gucken, was passiert, wenn eine Steuerpolitik in demokratischen Ländern umgesetzt wird, die dafür sorgt, dass so etwas wie eine Mittelschicht entsteht. Was passiert, wenn Gesellschaft wirklich an Konzepte wie eine soziale Marktwirtschaft glauben, eine soziale Marktwirtschaft glauben, dann genau, all diese Dinge, das kann einem sehr viel Mut machen.
Ich habe gelogen, ich hatte drei Fragen.
Okay,
jetzt kommt die vorletzte Frage. Ja. Kennst du das Lied Liebe um der Freiheit willen?
Mm-mm. Von wem ist das?
Absoluter Tipp. Es gibt ja bei uns in der Agentur das Gerücht, ich sei großer Roland Kaiser-Fan. Das stimmt überhaupt nicht.
Okay.
Ich bin nämlich großer Marius Müller-Westernhagen-Fan.
Okay.
Und der hat vor 10 Jahren mal das Lied rausgebracht, Liebe um der Freiheit willen. Und es geht exakt um dieses Thema, je irrer die Welt wird, je schlimmer die Despoten werden, umso mehr müssen wir mit Liebe dagegenhalten und zusammenhalten, um dem entgegenzugehen. Ich habe die ganze Zeit, als ich dein Buch gelesen habe.
Das muss ich unbedingt hören.
Tolles Lied. Also, die ganze Zeit, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich genau daran gedacht, dass es von der Idee her genau auch der gleichen Logik entspricht. Und eigentlich könnte das der Soundtrack deines Buchs sein.
Okay, ich werde es in jedem Fall mir anhören. Und vielleicht werde ich es ab und zu mal bei Lesungen spielen oder so als Intro oder sowas.
Am Ende brüllt er etwas, aber es ist eine schöne, also es ist ein echter Aufruf. Ja.
Okay, gut.
Wirklich gut.
Ja.
So, echte letzte Frage jetzt. Wir haben dir eben erzählt, das sei ein ehemaliges Studio für Boxen und heute ein Podcast-Studio. Es war alles gelogen, es ist eine Zeitkapsel.
Zeitkapsel.
Ja. Wir fliegen jetzt zum Brandenburger Tor im Jahr 2050 und steigen da vorne aus der Tür wieder aus. Was für ein Land sehen wir?
Ich habe keine Ahnung.
Du darfst dir auch ein Land wünschen.
Ja, also ich persönlich bin immer wahnsinnig skeptisch, wenn man so Zukunftsprognosen gestellt bekommt, weil also man kann sich eine lange Geschichte von Zukunftsprognosen anschauen und alles, was man an diesen Zukunftsprognosen feststellt, ist ein Kommentar auf die eigene Lebenswelt, ein Kommentar auf die Gegenwart, und unsere Zukunft ist nicht festgeschrieben, auch wenn es derzeit so aussieht. Unsere Zukunft ist also die ist nicht fest, die ist nicht vorgeschrieben. Und wir haben wirklich ganz grundsätzlich die Möglichkeit, unsere Zukunft mitzugestalten. Und das hört sich so banal an, und es ist aber so, so grundlegend, weil wir die ganze Zeit gesagt bekommen, so wird die Zukunft sein, das wird geschehen. Es gibt eine ganze Industrie, medial und politisch, die davon ausgeht, dass Menschen das glauben, dass die Zukunft vorgeschrieben ist und dass Leute wissen, wie die Zukunft aussieht. Niemand weiß das. Und wir alle können tatsächlich daran was ändern.
Das ist eine gute Botschaft. Wir können daran mitschreiben.
Ja.
Weil es hätte so viel mehr sein können, was wir noch hätten besprechen können. Unsere Zeit für heute ist um. Vielleicht finden wir noch einmal in der Zukunft Gelegenheit, weiterzugehen. Es hat mich riesig gefreut, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch und all diese Impulse.
Mich auch. Danke für die Einladung. Danke.
Das war Damit die Guten gewinnen, der Interview-Podcast von ASK. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit Menschen, die sich ebenfalls für das Gute interessieren. Hast du Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann melde dich gerne bei uns. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Damit die Guten gewinnen.